Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Im neuen Studio, direkt mir gegenüber, Manuel Schäffler.
Schönen guten Tag.
Und auch mir gegenüber, Kilian Kager.
Schönen guten Tag zusammen.
Und ich bin auch dabei heute, mein Name ist Richard Rupp. Und wir beschäftigen uns in dieser Folge mit einem Thema, auf das ist der Manu gestoßen.
Ja, genau. Und zwar wurde ja in Ungarn gewählt kürzlich. Und darauf kam ein Artikel in der Zeit heraus, der den Titel hatte, Orbans Abwahl kann der Beginn einer demokratischen Zeitenwende sein. Und der Untertitel heißt, Ungarn hat es geschafft, ein autokratisches Regime wurde an der Wahlurne gestürzt. Deutschland muss daraus lernen und die AfD-Propaganda endlich entlarven. Und darum geht es in dem Artikel auch. Das ist eine Analyse. Ich fand die nicht unbedingt überzeugend, aber in Teilen auch richtig. Und das hat mich dann dazu gebracht, mich ein bisschen mehr mit dem Thema Populismus philosophisch zu beschäftigen, weswegen ich dann auch den Text von Thomas Clavier herausgesucht habe, einem Schweizer Literaturwissenschaftler, der einen Text geschrieben haben, was wir von Jacques Lacan und Ernesto Rancière über Populismus lernen können und was die da auch dazu zu sagen haben. Und den Text haben wir jetzt zusammen gelesen und deswegen freut es mich auch, dass wir den jetzt zusammen diskutieren.
Sehr schön. Und er steigt ja gleich ein, Clavier, mit einer Definition von Populismus, die er dem Guardian entnimmt, von 2018. Populism, the view that government must reflect the will of the people and that the people and their elites are two opposing groups. So, das ist so diese Definition, die jetzt erstmal voransteckt. Ein Merkmal ist, es gibt sowas wie ein Wille der Menschen, also im Deutschen würde man sagen Wille des Volkes in irgendeiner Form oder in klassischen demokratietheoretischen Begriffen. Und dann gibt es die Leute, also das Volk und die Eliten und die sind einfach erstmal gegenübergestellt und zwar in einem Antagonismus, also als Gegner auch.
Ich finde erstmal spannend, dass dieser Populismusbegriff in sich irgendwie ja gar nicht stimmig ist. Weil auf der einen Seite wird von Links- und Rechtspopulismus gesprochen, aber beide Phänomene sind ja eher politische Ränder, wenn man so möchte, oder zumindest werden rechts und links in der Diskussion immer als kleine Gruppen an den Rändern abgetan. Und trotzdem vermittelt das Wort Populismus ja, dass das ganze Volk vertreten werden soll.
Ja, und das steckt ja auch schon ein bisschen in dem der Definition, die du jetzt vorgetragen hast, Richie, drin, dass es eben heißt, so das Volk ist irgendwie so ein Block und dagegenüber gibt es die Elite. Aber man ja eigentlich kaum davon sprechen kann, dass wir jetzt zum Beispiel jetzt in der deutschen Gesellschaft irgendwie das Volk haben oder irgendwie eine wirklich breite Mehrheit, die einfach diese Überzeugungen teilt, sondern dass man eben, wie du sagst, Manu, und das sagt ja auch jetzt der Autor unseres heutigen Textes, dass er ja gerade beobachtet in den letzten Jahren, dass gerade so vom rechter Seite irgendwie Populismus als Strategie eingesetzt wird, aber man jetzt nicht sagen würde, dass große Teile der Gesellschaft oder die breite Masse der Gesellschaft irgendwie jetzt rechte Positionen hat.
Der Text wurde 2019 geschrieben. Würdest du sagen, das gilt 2026 auch noch?
Also ich würde sagen, diese Beobachtung, die er macht, dass es eben diese Art Paradox gibt, dass es erstmal Positionen gibt, die erstmal irgendwie extrem dastehen oder als Randposition dastehen und dass die durch Populismus eben so befördert werden, dass dann ein größerer Teil oder eine Mehrheit der Bevölkerung dahinter stehen kann. Das gilt, glaube ich, schon noch.
Also die Analyse, die Clavier in dem Text trifft, scheint mir auch heute definitiv noch zutreffend zu sein, weil die Art und Weise, wie Populismus betrieben wird, sich nicht verändert hat. Zwischen 2019 und 2026 sind die Argumentationslinien vom Populisten ja immer die gleichen geblieben. Wenn wir auf Jacques Lacan schauen, den Clavier hier heranzieht, dann bleibt es ja immer dabei, dass die Argumentationsketten über Äquivalenzketten und leere Signifikanten laufen. Und das sind erstmal zwei erklärungsbedürftige Begriffe. Äquivalenzketten funktionieren so, dass sich in der politischen Argumentation zum Beispiel ein Rentner über die niedrigen Renten ärgert, eine Krankenschwester über Personalmangel ärgert und eine Kindergärtnerin über den schlechten Zustand des Kindergartens und der Pendler über hohe Spritpreise. Und dann kommt ein Populist und sagt, obwohl diese Phänomene alle überhaupt nichts miteinander zu tun haben, es gibt genau einen Grund, der daran schuld ist, dass das alles so ist, zum Beispiel Ausländer. Und es ist vollkommen egal, wie diese Probleme heißen, über die man sich ärgert, weil die Argumentation der Populisten dann immer dieselbe bleibt. Und auf der anderen Seite hat Laclau das Konzept des leeren Signifikanten.
Ich will vielleicht davor noch kurz, wenn ich darf, weil so wie du es jetzt darstellst, und das finde ich korrekt, ist es ja so, dass man eben, wie wir ja auch eingestiegen sind, man nicht sagen kann, es gibt eben diesen einen Mehrheitswillen oder dieses eine Ziel, das alle gemeinsam haben, und deswegen wird auf die Art und Weise Politik gemacht oder deswegen verfängt man sich in solcher populistischer Rhetorik, sondern er sagt ja, es sind eben alles irgendwie Partikularitäten in der Gesellschaft, also verschiedene kleine Gruppen, die Einzelinteressen haben. Und es ist aber eben nicht so, dass es sowas wie einen gemeinsamen Nenner gäbe, auf den sich der Populist dann beziehen kann. Dass er sagt, also wenn ich das anspreche, dann wären alle dabei. Und es ist auch nicht so, dass man sagen könnte, es gibt irgendwie so eine Art höheres Ziel oder irgendwie eine Metapher, auf die man sich beziehen könnte, wo man sagt, wenn wir die einzelnen Dinge, die du beschrieben hast, jetzt irgendwie zusammennimmt, dann kommt am Ende irgendwie das dabei raus und deswegen kriege ich die Leute, meiner Linie zu folgen. Sondern es kommt ja dann eher das ins Spiel, was du gerade beschreiben wolltest, nämlich eben diese leere Signifikant.
Genau, und dieser leere Signifikant ist meistens ein Slogan oder Wahlspruch, der eigentlich, weil er so vage ist, inhaltsleer ist. Zum Beispiel sagt der Slogan Make America Great Again überhaupt nichts über Politik aus, die betrieben werden soll. Und der ist so vage gehalten, dass jeder diesen Begriff für sich selber füllen muss. Und deswegen heißt es ein leerer Signifikant, weil ein Signifikant einfach ein sprachliches Zeichen, ein Wort oder ein kurzer Satz ist. Und leer ist er, weil er eben überhaupt nicht gefüllt ist. Zum Beispiel das Wort Tisch als Signifikant ist die Menge aller Tische. Ja. Es verweist auf alle realen Tische. Aber bei so komplexeren Begriffen wie Freiheit funktioniert das nicht mehr. Da wird das Wort zu einem leeren Signifikanten, weil jeder Mensch diesen Begriff für sich anders füllt. Und diese politischen Slogans bleiben dann genauso leere Signifikanten. Das sind dann nicht nur rechtspopulistische Slogans, sondern auch libertäre Slogans oder auch linkspopulistische Slogans. Ja. Aber die aktuellen Beispiele zeigen momentan einfach eher rechtspopulistische Slogans auf.
Ja, und da macht er ja auch eine kleine Analyse, warum das so sein könnte, weil er eben sagt, wir sind konfrontiert mit eben sehr viel Populismus von rechts, weil er eben denkt, diese leeren Signifikanten funktionieren da gerade besonders gut, weil er sagt, die Linke oder was man früher eben als die Linke aufgefasst hat, ist für ihn eben sehr zersplittert in oder zumindest mal zergliedert in zwei große Blöcke, nämlich sowas wie eine Sozialdemokratie, die ja in gewisser Weise eben Teil des Systems ist, also Teil der Regierung ist, wie jetzt auch in unserem Fall, und deswegen halt eher sich aus der Mitte kommend irgendwie sieht und sich nicht dieser populistischen Rhetorik bedient und eben einer linkeren Linken oder einer Leftist Left, wie er es nennt, wo er sagt, da findet man noch eher diese populistische Rhetorik. Da geht es auch mehr um sowas wie Universalismus oder Gleichberechtigung oder Chancengleichheit oder sowas. Da werden noch eher Gebrauch gemacht von eben so großen Ideen, die eben auch als so ein Signifikant funktionieren können, als ein leerer Signifikant auch funktionieren können.
Zum Beispiel Klassenkampf etc. Was ich ja interessant finde, ist, leerer Signifikant, das klingt ja erstmal sehr kritisch und wir tun es ja auch gerade in einem sehr kritischen Kontext ausdiskutieren, aber so wie ich Laclau verstanden habe oder so wie Chevalier ihn das darstellt, ist es ja ein Core-Aspekt von Politik überhaupt, dass es diese leeren Signifikanten gibt.
Genau, er würde nicht sagen, das ist ein Riesenproblem, das wir haben in unserer demokratischen politischen Landschaft, dass es die gibt, sondern er würde sagen, das ist halt einfach, das ist Politik im Endeffekt, weil eben Politik auch eine sehr, sehr komplexe Sache ist, das sagt er ja auch. Und da kommt ja auch diese Idee her, die wir auch eingangs gesagt haben, dass es eben scheinbar zumindest in der Gesellschaft so einen Clash gibt zwischen dem Volk und der Elite, weil eine gewisse Elite in Anführungszeichen macht die Politik. Das sind Leute, die sich sehr eingehend damit beschäftigt haben, wie Politik funktioniert, die auch Juristen sind, die Experten sind auf verschiedenen Gebieten, sei es jetzt irgendwie, wenn wir auf die Pandemie zurückschauen, hieß es ja auch, es ist so eine Art von Expertenregierung jetzt, weil wir eigentlich vor allem drauf schauen, was sagen eben Virologen oder Virologinnen jetzt zu den aktuellen Themen. und das für viele einfache Menschen irgendwie scheinbar nicht mehr nachvollziehbar ist und es deswegen fast sowas braucht wie eine Vermittlung von was passiert irgendwie auf dieser oberen Ebene von Politik und was kommt irgendwie bei den Leuten unten an und die läuft halt für jetzt Laclau über diese leeren Signifikanten.
Was man da vielleicht noch voranstellen kann, ist auch, dass Laclau hier so einen Begriff der Hegemonie hat. Mhm. Und dieser Begriff der Hegemonie heißt für Laclau sowas wie, dass eine Gruppe ihre eigene Perspektive so erfolgreich als normale, vernünftige Perspektive etabliert, dass man gar nicht mehr merkt, dass das überhaupt eine eigene oder eine einzelne Perspektive ist, weil man denkt, na, das ist ja der gesunde Menschenverstand. Und vielleicht erleben wir das auch gerade in sprachlichen Formulierungen. Zum Beispiel wird in Artikeln über Donald Trump oft geschrieben, Trump kritisiert. Aber Trump kritisiert ja gar nicht, sondern Trump beleidigt einfach nur in irgendwelchen Truth Social Posts.
Ja.
Dass es hier einen Shift gibt hin zu einer Normalisierung von populistischen Ideen.
Ja, wovon ja auch im Text die Rede ist, ist eben, wenn es diese Kluft tatsächlich gibt. Und ich bin mir da nicht sicher, ob jetzt die Autoren, die hier bemüht werden, ob die dem überhaupt alle zustimmen würden. Dann wäre halt eben auch die Frage, was könnte man irgendwie tun? Also kann man diese Kluft in irgendeiner Weise schließen oder überbrücken? Oder sind wir wirklich notwendigerweise darauf angewiesen, dass wir so populistische Rhetorik brauchen, damit die komplexen Vorgänge in einer immer globaler werdenden Welt irgendwie runtergebrochen werden können für Menschen, die dann zur Wahlurne gehen? Oder braucht es nicht sowas wie eine Form von Übersetzung? Weil darum geht es ja auch immer. Es geht viel um eben Sprache. Und er würde sagen, es braucht sowas wie eine Übersetzung von was passiert irgendwie auf den oberen Ebenen der Politik für die einfachen Leute. Und es braucht aber eben auch wieder sowas wie, genau, er sagt, aber da geht halt auch viel verloren bei jeder Form von Übersetzung. Ich meine, das kennt man auch, dass man eben zwar irgendwie versuchen kann, Dinge wörtlich zu übersetzen, aber dass teilweise eben so Feinheiten dabei verloren gehen. Und er sagt, was halt jetzt Populismus macht, ist halt eine sehr, sehr, sehr grobe Übersetzung, die halt reduziert ist auf so ein paar Schlagworte, die bei den Leuten idealerweise eben auch Emotionen auslösen. Und das ist halt das, was er, also der Autor jetzt, glaube ich, auch denkt, was wir auch gerade zunehmend erleben. Dass man eben sagt, Politik ist so komplex geworden, unsere Gesellschaft ist so ausdifferenziert und so komplex geworden, dass eben viele Menschen so eine vage Form von ich fühle mich nicht mehr wirklich repräsentiert spüren und deswegen sagen, ja gut, ich schließe mich so einer größeren Idee an scheinbar, so einem größeren Begriff an, der eben jetzt ein leerer Signifikant sein kann.
Genau, also das ist ja eine sehr intellektualisierte Erklärung für das, was Clavier hier macht. Ich finde, der hat in seinem Text eine ganz schöne Formulierung, die das nochmal auch vereinfachter präsentiert, nämlich dass Populismus, der momentan einfach eher rechtspopulistisch ist, sich durch zwei Phänomene hauptsächlich ausdrückt. Auf der einen Seite eine wachsende Frustration auf der Seite der Wähler, die sich in ihren Interessen und Bedürfnissen nicht mehr hinreichend repräsentiert fühlen. Und auf der anderen Seite sowas wie politische Eliten und Experten dann meinen zu erkennen. Und auf der anderen Seite sieht er dann auch einen wachsenden Nationalismus in vielen Staaten, weil Nationalismus eine vermeintlich einfache Lösung dafür ist, wie man die schlimmsten Auswirkungen von Globalisierung auffangen kann. Ja? Dass Arbeitsplätze einfach nach Südostasien und nach China verlagert werden, weil da die Produktionskosten günstiger sind, kann man natürlich wunderbar mit so einem Slogan wie Make America Great Again vereinfacht nun erklären, ja, dass das keine Lösung beinhaltet, ist klar, aber trotzdem wählen ja Menschen Trump und seinen politischen Stab und da hat Clavier ja auch einen spannenden Punkt, der sagt, hey, warte mal, wir dürfen diese Menschen, die so wählen, nicht einfach als dumm abstempeln.
Ja, es ist ja diese Gegenüberstellung von Volk und Eliten auf der einen Seite so, wenn die Eliten halt immer sagen, wenn du halt keiner von den Eliten bist oder wenn du irgendwelche Sachen hast, die wir nicht verstehen oder für moralisch schlecht halten, also wenn du dich praktisch sozusagen gegen uns und unsere Moralvorstellungen stellst in irgendeiner Form, dann wird immer so suggeriert, das machen die Leute, weil sie handeln ja gegen ihre eigenen Interessen etc. Es wird immer so ein bisschen dagegen gehalten, dass die Leute dann irgendwie dumm oder nieder irgendwie sind in irgendeiner Form, dass sie praktisch es einfach nicht besser wissen und es deswegen tun. dann wird ja auch gerne so irgendwie das Bild des Rattenfängers oder so bemüht. Und was braucht ein Rattenfänger, um ein Rattenfänger zu sein? Ratten, so. Und das ist natürlich dann auch in dieser Opposition, Elitäre gegen das Volk, ist es dann natürlich auch genau da, wo die Eliten eben auch eine Form von Versagen dann zeigen, wenn sie das machen, wenn sie sich nicht mit den Leuten wirklich und deren Problemen auseinandersetzen, sondern einfach sagen, aufgrund dessen, dass du etwas machst, was ich verurteile, bist du halt jetzt auch einfach sozusagen eine Ratte, du bist halt jemandem auf den Leim gegangen, wo du es gar nicht checkst, du bist halt einfach zu blöd, um Politik zu betreiben.
Ja, aber da finde ich halt jetzt auch Clavier nicht wirklich eine Antwort drauf, sondern er stellt das fest, er stellt das irgendwie auch als Problem fest, dass er sagt, wir können ja nicht irgendwie sagen, diese Menschen sind alle irgendwie dumm oder die sind nicht fähig, irgendwie am politischen Leben teilzuhaben. Aber er sagt ja schon, das ist eine Beobachtung, die man auch definitiv machen kann, dass viele von diesen Menschen, die Populisten folgen, dass die eigentlich gegen ihre eigenen Interessen handeln. Und das ist ja was man durchaus beobachten kann. So, auch wenn man gerade so eine Idee hat, wie jetzt eben Nationalismus. So, es gibt irgendwie die Nation und die muss wieder groß werden. Und davon profitiere ich vermeintlich auch in irgendeiner Form. Aber es ist ja überhaupt nicht klar ersichtlich, in welcher Form Menschen davon profitieren würden, dass jetzt Amerika wieder groß wird oder dass Deutschland in Europa irgendwie wieder eine zentrale Vormachtstellung braucht oder sowas. So, das ist ja eigentlich nicht mal wirklich klar. Was haben jetzt Einzelne davon? Und vielfach schadet es auch ihren eigenen Interessen. Und das ist, finde ich, schon eine Spannung, die einfach da ist und die man jetzt auch nicht einfach so weg erklären kann, indem man sagt, gut, wir dürfen jetzt nicht sagen, diese Leute sind einfach irgendwie intellektuell beschränkt.
Ja, ich meine, das Sprechen schon von diese Leute sind, ist ja genau das, wo das Problem halt schon liegt, ne? Weil ja dieses ganze Spiel dann funktioniert, wenn man eben diese Partikularität irgendwie aufhebt. Und das ist natürlich dann wieder die Kehrseite, weil du musst die Partikularität ja irgendwie aufheben, damit sozusagen diese Übersetzungsleistung, die Laclau mit dem leeren Signifikanten beschreibt, funktionieren kann. Also das ist ja irgendwie so ein doppeltes Spannungsverhältnis, das sich da auch irgendwie zu bedingen scheint.
Also auf jeden Fall kann man für den Populismus feststellen, dass er ja auch einen wahren Punkt irgendwo trifft. Und deswegen muss man auch populistische Politik ernst nehmen. Weil wenn wir eben sagen, na, wie können denn die Leute nur so blöd sein? Oder wenn das jemand sagt, dann bestätigt man ja genau diesen populistischen Claim, dass vermeintliche Eliten, Experten, gebildete Politiker auf die Menschen, die so wählen, herabschauen. Das ist ja dann eine self-fulfilling prophecy.
Weil ich an der Stelle auch einwerfen möchte, dass es ja nicht ausschließt, dass man in Momenten von Frustration schon einfach sagt, warum machen diese Deppen das? Aber ich finde auch, das ist ein legitimes Gefühl, das geäußert werden darf. Das sollte aber halt nicht zu einer politischen Erklärung werden. Ja, zu einer Erklärung des Politischen.
Es gibt eben in der Form jetzt auch in unserem Text eben keine wirkliche Erklärung, war zumindest mein Eindruck. Er sagt zwar, das scheint so zu sein und er lehnt es ab, diesen Menschen irgendwie Mündigkeit und sowas abzusprechen, halt auch aus der Idee heraus, dass er sagt, in der ganzen philosophischen Tradition geht es ja darum, dass man irgendwie Menschen immer mehr befähigt dazu, irgendwie Dinge zu tun. Sie dazu befähigt, eben ihre Ziele zu erreichen, ihre individuellen, aber eben auch an einem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und das würde man ja alles absprechen, also diese ganze historische Entwicklung, wenn man sagt, nee, jetzt sind wir halt an einem Punkt angekommen, jetzt sind wir in so einer Sackgasse, dass nur noch irgendwie populistische Rhetorik funktioniert, weil oben ist alles irgendwie zu kompliziert auf der höchsten Ebene. Unten verstehen das die Leute nicht mehr, jetzt sind die Leute unten frustriert. Man kann es ihnen aber wirklich nicht mehr vernünftig erklären und übersetzen, zurück von oben nach unten. Die fühlen sich nicht mehr repräsentiert durch eben ihre Repräsentanten, die Leute, die sie wählen in der Demokratie. Und deswegen ja, sind wir in dieser problematischen Lage. Aber er kann jetzt nicht wirklich sagen, wie sollen wir denn dann damit umgehen?
Ich meine, du hast es ja mit diesem Ziel, also diesem, er beschreibt das ja als dieses große emanzipatorische Ziel, das ja eher dann jetzt von Laclau dann auch zu Rancière übergeht, wo es ja dann so eine Idee gibt, eben wie, es gibt halt diese ganze Befreiungskiste oder beziehungsweise das ganze politische Streben, die historische Entwicklung sollte eben auf mehr Freiheit, auf eine Form von Emanzipation zustreben. Und er führt da ja dann diese andere Form der Vermittlung ein, den Jacques Cousteau führt er ja dann an, also praktisch einen Lehrer, der die Schüler die Mittel an die Hand gibt, damit sie sich selber emanzipieren, damit sie selber etwas beibringen können. Und das wäre ja dann die Umkehr. Das wäre dann sozusagen, die Elite zieht sich zurück von der Erklärbär, ich sage dir, wie die Welt funktioniert, Position und geht über in eine beobachtende oder sanft anleitende, ich weiß nicht, wie man das am besten beschreibt.
Ja, er würde halt irgendwie sagen, wir können nicht so paternalistisch agieren, wie das manche jetzt tun. dass sie eben sagen, nee, Leute, ihr seid einfach nicht fähig dazu, das zu machen und deswegen müssen das andere für euch tun. Aber die große Herausforderung ist natürlich, er spricht ja von sowas wie diesem Konzept des Organic Intellectuals. Also jemand, der eben nicht von oben herab paternalistisch erklärt, wie Dinge funktionieren, sondern der genau das tut, was du beschrieben hast. Also der eben auch Übersetzungsarbeit leistet, aber eben in der Form, dass Menschen das so verstehen, dass sie selber ins Handeln kommen. Aber er sagt ja auch selber, das ist auch nicht so klar, was das eigentlich genau sein soll, dieses Konzept, ohne dass es eben nicht auch wieder kippt in so ein, gut, jetzt brauchen wir doch vielleicht den Philosophenkaiser, weil das ist alles irgendwie super kompliziert und Philosophen sind die einzigen, die hier noch durchsteigen. So, das soll es ja auch nicht sein irgendwie. Aber trotzdem sagt er ja, Philosophen sind im Endeffekt das oder Philosophinnen, was er als Organic Intellectual bezeichnet.
Ja, Politik ist da, glaube ich, einfach auch sehr durchlässig dafür, dass die Eliten und die da unten sich auch abwechseln oder austauschen können. Also nicht im Gesprächssinne, sondern dass jemand aus dem Volk nach oben kommen kann. Ja. Und letztlich brauchen ja sowohl die Eliten als auch die Populisten die jeweils andere Gruppe, von der sie sich abgrenzen können, weil Eliten ohne ein Volk, dem sie etwas erklären können, keine Eliten werden. Ja, und gleichzeitig wäre das Volk ja auch irgendwie eine lose Masse, wenn es nicht irgendwie einen Gesellschaftsteil gäbe, von dem sie sich abgrenzen können. Da zeigt sich einfach eine gesellschaftliche Symmetrie, die aber in der Politik sehr durchlässig ist. Wenn wir den Professor für Atomphysik an der LMU München wählen würden, ja, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwie so jemanden wie Harald Lesch wählen, der mir im Fernsehen das halt sehr, sehr einfach erklärt, wie Physik funktioniert und nicht den Menschen, der im Vorlesungssaal irgendwelche komplizierten Formeln an die Tafel kritzelt, die ich sowieso nicht verstehe. Aber Atomphysik ist halt kein repräsentatives Feld und Politik eben schon. Ne?
Ja, ich glaube, was da halt interessant ist und worauf ja dann auch im Text noch eingegangen wird, diese ganze Übersetzungsarbeit, die so schwierig ist, die ist ja wirklich nur notwendig in einem politischen System wie der Demokratie. Weil du hast es ja, Manuel, auch schon angesprochen vorher, so bei anderen Feldern ist einfach völlig klar, welche Kompetenz ist die Kompetenz, die einen zu der Person in Power macht, also die mir diesen Einfluss verleiht, den ich dann habe. So, das ist beim Astrophysiker oder Atomphysiker ist es eben seine sehr gute Kenntnis von Physik. Und früher in Gesellschaften, die eben nicht demokratisch waren, gab es ja auch eine sehr klare Vermittlung von, warum ist jetzt diese Person an der Macht. Das war eben so ein Gottesgnadentum zum Beispiel. Da heißt es einfach, Gott hat diese Person als den König eingesetzt und deswegen ist die Person auch der König. Und das ist nicht zu hinterfragen, warum jetzt der König diese Entscheidungen trifft. Aber auch andersrum, also diese Übersetzungsleistung muss überhaupt nicht funktionieren, in keine Richtung. So, die Leute haben nicht zu fragen, warum der König diese Entscheidungen trifft und der König muss nicht erklären, warum er diese Entscheidungen trifft.
Ja, wenn es kein Gespräch gibt, dann brauchst du auch keine Übersetzung.
Und deswegen kommt diese Übersetzungsproblematik erst mit der Demokratie ins Spiel, weil die Demokratie eben was ins Spiel bringt, was es davor nicht gab, nämlich Kontingenz, schreibt jetzt der Autor in unserem Text. Also eben eine gewisse Form von Zufälligkeit, von Beliebigkeit. Und zwar liegt das darin begründet, so habe ich zumindest verstanden, dass wir heute davon ausgehen, dass wir eine sehr, sehr diversifizierte Gesellschaft haben, eine sehr plurale Gesellschaft haben mit sehr, sehr vielen verschiedenen Meinungen und Zielen und Wünschen, die die Leute haben und die sie auch alle verwirklichen wollen. Und die aber alle jetzt einen Einfluss nehmen auf die Politik. Es gibt nicht eben dieses große Ziel, das eine Nation hat oder eine Gesellschaft hat, sondern jeder hat so seine eigenen Ziele und es müssen eben Vermittlungen gemacht werden. Und dadurch, dass wir in der Demokratie leben, hat jeder die Möglichkeit, sich da einzubringen und zu sagen, das sind aber die Themen, die mir wichtig wären. Und dann wird es eben immer schwieriger, da zu vermitteln zwischen den gewählten Vertretern, die irgendwie oben stehen, und den Leuten unten, die sagen, aber meine Wünsche werden überhaupt nicht berücksichtigt hier. Und es scheint mir irgendwie völlig beliebig zu sein, was hier passiert. Und es ist natürlich auch in gewisser Weise beliebiger, als wenn wir jetzt sagen, wir machen immer so 15 Jahre Pläne oder sowas, sondern wir wählen alle 4 Jahre und es werden sich wieder andere Mehrheiten irgendwie bilden aus Partikularinteressen, die dann Entscheidungen treffen. Und dadurch kommt eben so ein Moment ins Spiel, vor dem sich auch Platon schon gefürchtet hat, nämlich so eine Beliebigkeit, wo er sagt, dann können wir auch auslosen, wer das Sagen hat. Und dann ist überhaupt nicht mehr gesagt, dass die Leute das kompetent sind, die da an der Spitze stehen.
Also Demokratie hat ja immer so ein zufälliges Moment in sich. Und das war ja auch Platons Kritik, ja, an der Demokratie. Dann können wir das eben auch auslosen. Und es ist überhaupt nicht gesagt, dass das der Beste oder der Geeignetste ist oder vielleicht der Aufrichtigste, sondern dann kann ja jeder an die Macht kommen. Und Rancière, der zweite Autor, den Clavier hier heranzieht, dreht ja in dem Text dann auch diese platonische Kritik einfach um und sagt, nee, das ist eben nicht der Makel der Demokratie, sondern das ist das Wesen der Demokratie.
Ja, das ist der Beginn des eigentlichen Politischen, ja.
Eigentlichen genau, Politik. Also niemand hat einen natürlichen Anspruch auf Herrschaft. Und Rancière sagt dann auch, naja, Demokratie beginnt dann ja wirklich erst da, wo plötzlich eine Gruppe, die sich nicht äußern konnte, eine Stimme bekommt.
Ja, wo eben dieses große Moment von Freiheit ins Spiel kommt. Also wenn es davor Freiheit nur für einen gibt und der trifft alle Entscheidungen, dann haben wir all diese Probleme nicht, die wir heute haben. Dann braucht es auch keinen Populismus, dann braucht es keine Übersetzungsarbeit, dann braucht es kein Verstehen und auch kein von oben nach unten und andersrum. Aber sobald eben Freiheit da reinkommt, und er sagt ja auch, Freiheit ist vielleicht sowas wie der ultimative leere Signifikant, weil eben jeder was anderes darunter versteht, weil jeder was anderes damit ausleben möchte mit seiner Freiheit, weil er andere Ziele verfolgt als jetzt seine Mitmenschen in der Gesellschaft. Und mit Freiheit kommt eben was sehr, sehr Komplexes mit rein, was eben diese Kontingenz mit reinbringt, diese Zufälligkeit oder diese scheinbare Beliebigkeit, die in der Politik sich dann auch niederschlägt. Aber es würde ja auch niemand mehr darauf verzichten wollen. Also wir werden ja auch nicht sagen, Freiheit ist etwas, was wir zurückstellen wollen für anderes, wie zum Beispiel irgendwie Sicherheit oder Planbarkeit. Sondern letztlich ist es ja das, warum wir in der Gesellschaft sind, dass wir eben auch zumindest in Teilen eben auch unsere individuelle Freiheit ausleben können. Und jeder würde das irgendwo verfolgen. Und auch die meisten Parteien würden sagen, wir stehen natürlich in irgendeiner Form für Freiheit.
Genau, das ist ja auch dieses emanzipatorische Projekt. So, es kommen immer mehr Menschen dazu, es dürfen immer mehr Menschen bei der Demokratie mitsprechen. Dadurch wird aber natürlich auch die Demokratie selber immer ausdifferenzierter, immer diverser, immer schwieriger sozusagen in ein Kontinuum zu bringen. Und jetzt könnte man ja meinen, deswegen brauchen wir den da Klau heute noch mehr als früher. Also deswegen brauchen wir die leeren Signifikanten wie Freiheit, unter denen wir uns alle irgendwie einen können oder unter denen wir uns irgendwie zusammenschließen, noch mehr als früher. Wäre die Analyse richtig?
Ja, wenn wir die Kritik von Clavier mit Rancière ernst nehmen, dann brauchen wir eben keine leeren Signifikanten, ja. Weil Laclau so kompliziert schreibt, dass man sich selber dieses Wissen nicht aneignen kann. Da funktioniert die Methode nicht mehr. Aber man muss halt eben akzeptieren, dass Demokratie irgendwie ein konfliktreicher und unordentlicher Vorgang ist. Wenn man das nicht akzeptiert, dann kann man sich von der Demokratie im Ganzen verabschieden, weil man dann eben so eine technokratische Ordnung wie einen Expertenrat braucht. Ja. Oder das ist die Alternative dazu, dass irgendwie die Herrschaft durch Expertenwissen ausgeübt wird. Und
ja, das hat ja auch so eine total interessante Dynamik, die jetzt quasi mit, aber auch entgegen der Dynamik wirkt, von der du jetzt gesprochen hast, Richie, vorher, eben der Emanzipation. Sozusagen, die Menschen werden irgendwie immer freier und fähiger, irgendwie sich zu verwirklichen. Aber gleichzeitig ist ja das, was wir seit spätestens der Aufklärung versuchen, aber eigentlich auch schon in der Antike versucht haben, wird gestört, nämlich, dass wir sehr viel Ordnung reinbringen, dass wir uns irgendwie unabhängig machen von Kontingenz, also von Dingen, die wir nicht selber beeinflussen können, sondern die einfach passieren. Ja. Und da waren politische Systeme eben sehr gut darin früher, zu sagen, nee, alles, was wir wollen, ist vor allen Dingen erstmal Stabilität und Ordnung, weil Kontingenz wollen wir nirgendwo haben. So, wir wollen die Natur beherrschen und das haben wir früher eben durch Götter und Nymphen und sowas erklärt, dann in der Aufklärung uns davon entfernt und haben gesagt, nee, es gibt immer alles, wir können alles verstehen und wenn wir es verstehen, können wir es auch beherrschen. Und dann haben wir jetzt aber diese Schwierigkeit, dass wir in der Demokratie Freiheit haben und die eben diese Kontingenz mit reinbringt, die wir nicht beherrschen können. Sondern, wie du sagst, Manuel, eben die dazu führt, dass wir diese ganze Zeit diese Diskussionen führen müssen, dass es eben Unstimmigkeiten gibt, dass es Konflikte gibt und so weiter. Das lässt sich jetzt nicht mehr rausbringen aus unserer Gesellschaft. Ansonsten müssten wir was ganz Zentrales aufgeben. Und man sieht es ja auch immer in Tendenzen, wenn jetzt zum Beispiel, du hast ja auch eingeleitet jetzt mit, in Ungarn wird ein autoritäres System abgewählt. Man sieht halt, dass sich Demokratien auch zu autoritären Systemen hin entwickeln können, weil man eben sagt, nee, das ist gefährlich, diese Kontingenz ist gefährlich für unseren Staat. Wir müssen das jetzt wieder einschränken, indem man die Redefreiheit zum Beispiel beschneidet oder das Wahlrecht beschneidet und so weiter. Dass eben Systeme, die demokratisch angefangen haben, oft auch eine Tendenz haben, eben diese Ordnung wieder reinzubringen, diese Beherrschbarkeit und Kontrollierbarkeit wieder reinzubringen, indem sie eben die Menschen beherrschen, die in diesem System leben. Aber dann geht es eben auf Kosten von der Freiheit und eben letztlich der Demokratie.
Was ich noch ganz spannend finde an dieser Unterscheidung zwischen seriöser Politik und Populismus, dass das vielleicht einfach gar kein Unterschied ist, sondern irgendwie nur eine Geschmacksfrage. Ja. Also vielleicht funktionieren Angela Merkels Ausspruch, wir schaffen das,
ja,
und Donald Trumps Make America Great Again einfach vielleicht doch auf genau dieselbe Art und Weise.
Ja.
Und es ist einfach nur eine Frage, welche Option man bevorzugt. Aber letztlich gibt es eigentlich keinen qualitativen Unterschied zwischen seriöser Politik und Populismus da mehr.
Aber das ist ja genau das Moment, was ja den Laclau so stark macht, was sie auch am Anfang schon ausgearbeitet haben oder am Anfang schon mal ausgesprochen haben, dass Laclau sagt, ein ganz wesentlicher Teil von jeglicher Politik sind diese leeren Signifikanten. So, wir sind halt auf die angewiesen. Jetzt würde man ja aber trotzdem sagen, gut, es gibt halt, man kann vielleicht auch den ganzen Laclau so lesen, dass er sagt, er versucht die Methoden des Populismus für was Gutes einzusetzen, so wie Machiavelli versucht hat, die Methoden der effektivsten Herrscher zu seiner Zeit für gute Herrschaft zu benutzen. Ne? Da ist noch gar nicht von Laclaus Seiten, so wie hier dargestellt wird, noch, glaube ich, gar keine so starke Wertung drin. Jetzt würde ich aber trotzdem nochmal auf dieses ganze Übersetzungsthema zurückkommen und zwar nochmal den Rancière kurz ansprechen mit seinem Jacques Rotteau. Wer war Jacques Rotteau? Jacques Rotteau war ein französischer Pädagoge, der sich in den Niederlanden wiederfand und auf einmal mit Flämen zu tun hatte, die kein Französisch konnten, und er hatte das Pech, dass er kein Flämisch konnte. Und das Einzige, was er hatte, war ein Roman, den er dabei hatte. Den hatte er einmal auf Französisch und auf Flämisch und hat denen dann praktisch die beiden Werke gegeben und gesagt, arbeitet damit, und war dann selber total überrascht davon, wie gut die dann Französisch gelernt haben. Also wie die praktisch aus ihrem eigenen Streben heraus sich diese Sprache angeeignet haben, um diesen Roman zu lesen. Wenn Laclau sagt, wir brauchen diese Signifikanten, damit wir diese Übersetzung leisten können, und das ist auch das, wo irgendwo die Eliten auch irgendwie wichtig werden, weil die wahrscheinlich diese Signifikanten ganz gut formulieren können, oder was vielleicht auch deren Aufgabe ist, lege ich jetzt einfach mal so hin, dann kann man ihn gegenüberstellen mit dem Rancière, der mit seinem Jacques Rotteau sagt, die Aufgabe der Elite in Anführungszeichen wäre dann Politik betreiben, sich mit diesen Themen auseinandersetzen, wäre dann sozusagen die Leute zu befähigen, dahin zu streben, also sie mit dem nötigen Equipment auszustatten, sie gar nicht anzuleiten, sondern ihnen mehr oder weniger Sachen darzulegen und sie dann machen zu lassen. Und das scheint ja aber irgendwie auch nicht ganz so zu funktionieren. Also irgendwo scheint diese Vermittlungsleistung ja dann doch gebraucht zu werden, gerade wenn man sich Rancière selber anschaut, wie er dann die kompliziertesten Bücher aller Zeiten schreibt.
Ja, also ich glaube, worin das bei Rancière dann auch kumuliert, ist zum einen, dass er sagt, naja, irgendwie gibt es eine Gleichheit der Intelligenzen.
Ja.
Und er macht es dann so etwas fest, dass ein französischer Arbeiter in seinem Tagebuch ähnliche Gedanken äußert wie Kant. Was jetzt nicht für den französischen Arbeiter spricht, sondern einfach gegen Kant. Nein. Sondern also er erkennt, dass das sowohl der Arbeiter als auch Kant dieselben Intuitionen über die Zeit haben, aber der eine das halt in einem universitären Milieu ausformuliert und der andere das einfach in sein Tagebuch schreibt. Das ist ja ein sehr, sehr schöner Aspekt auch für die Gleichheit der Intelligenzen, so das nicht einfach per se als dumm abzutun, weil es ein Arbeiter ist und der andere ein Universitätsprofessor. Und trotzdem funktioniert die Methode von Jacques Rotteau, glaube ich, nicht unbedingt. Ja. Das ist schon ein schönes Ideal, dass man sagt, naja, ausgehend von der Gleichheit der Intelligenzen mit entsprechender Forderung wird es schon was, aber es wird halt nichts bringen, wenn wir morgen durch die Stadt laufen und in jeden Briefkasten eine Ausgabe von Laclaus Gesamtwerk hineinwerfen. Ja. Das wird verpuffen, ja, und weil einfach niemand Laclau lesen kann, ohne sich davor ausgiebig mit Philosophie und philosophischen Grundbegriffen beschäftigt zu haben. Also so kann man das vielleicht zwischen Flämisch und Französisch vor 150, 200 Jahren machen, da einfach zwei einfache Romane hinlegen, also denselben Roman in zwei Sprachen. Aber für politische Bildung ist das, glaube ich, ein zu vereinfachtes Bild.
Der Witz ist ja da zu sagen, man braucht nicht den Übersetzer, sondern die Leute müssen ihre eigenen Übersetzer werden. Und dann ist halt dann auch wahrscheinlich einfach effektiv die Frage, und das ist ja auch ein sehr antikes Problem wieder, nämlich wie erziehen wir, wie pädagogisieren wir sozusagen die oder die besten Bürger? Das Ziel ist ganz klar, aber der Weg dahin wurde in den letzten 2.000-3.000 Jahren immer noch nicht gelöst.
Spannend finde ich hingegen, dass diese Gleichheit der Intelligenzen ja eigentlich auch ein Vorwurf der Populisten an die Eliten ist, weil sie sagen, naja, die können ja auch nicht regieren und eigentlich weiß es ich ja viel besser oder so. Ja. Und sich dann innerhalb des populistischen Argumentationsschemas selber wieder zu einer Art Elite herauskristallisieren.
Die ersten untergleichen sozusagen, ne?
Ja, aber zu der Frage nach Bildung muss man natürlich auch sagen, jetzt eine Sprache lernen, wie jetzt Französisch oder Flämisch, ist ja auch erstmal eine Sache, die wirklich auf den ersten Blick wertfrei ist. Und dann entscheide ich, was mache ich damit. Während wir uns ja auch fragen müssten, wenn wir sagen, wir wollen mehr politische Bildung oder eben politische Hilfe zur Selbsthilfe, haben wir ja schon auch zumindest jetzt in unserer deutschen Demokratie auch so den Anspruch, wir reden von einer bestimmten Art von Politik. So, wir wollen nicht, dass Leute sich selber irgendwie bilden und dann sagen, ja, Demokratie ist eigentlich sowieso eine schlechte Staatsform, sondern was wir uns wünschen, ist eben irgendwie ein starker Mann, der jetzt wieder Ansagen macht. So, das wäre ja auch nicht die Art von Bildung, die wir wollen. Sondern es scheint ja schon sowas zu geben, wie zumindest so in Teilen irgendwie eine normative Fragestellung auch so. Was für Politik ist denn die Politik, die betrieben werden soll? Und deswegen finde ich, kann man das nicht so ganz trennen. Und deswegen funktioniert für mich auch dieser emanzipatorische Ansatz alleine jetzt nicht so gut, weil wir schon sagen würden, zumindest in großen Teilen, es gibt sowas wie einen Wunsch und vielleicht gibt es auch sowas wie ein geteiltes Interesse in der Bevölkerung, dass man sagt, nee, uns sind gewisse Dinge eben auch wichtig und die sollten nicht über Bord geworfen werden. Und deswegen müsste oder kann vielleicht politische Bildung gar nicht so wertfrei sein, wie jetzt das Lernen einer Sprache.
Also um das wieder aufzugreifen, das ist dann wieder der Kampf gegen die Kontingenz und zwar diesmal eben gegen die Kontingenz auf einer normativen Ebene.
Also Kontingenz, die teilweise zumindest eben auch die Tendenz mitbringt, dass Demokratie sich selber wieder abschafft. Und die muss man vielleicht auch einhegen in einem System, das eine Demokratie bleiben will. Und wir haben ja eben, um nochmal auf das Eingangsbeispiel einzugehen, jetzt ja ein Beispiel bekommen. Man wird sehen, wie sich das entwickelt natürlich. Wo eben eine Demokratie, von der viele gesagt haben, das ist schon gar keine Demokratie mehr, wie in Ungarn, es eben mit demokratischen Mitteln geschafft hat, sich da nochmal zu behaupten in einer gewissen Weise, ohne jetzt in die Zukunft schauen zu können. Und sowas wäre ja das, was viele in Deutschland, glaube ich, wollen würden. Dass man sagt, die Menschen sollen aktiv teilhaben, es soll eben wesentliche Elemente von so einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung sollen erhalten sein und bleiben. Und das ist uns auch sehr wichtig. Und so wollen wir dann Zukunft gestalten, eben gemeinsam. Und klar braucht es politische Bildung, aber eben jetzt nicht so völlig ergebnisoffen, würde ich sagen. Aber
das Interessante ist, was jetzt auch immer wieder aufkommt, ist, dass das Problem, das eröffnet wird, letztendlich auch nicht beantwortet wird. Und es ist vielleicht eine Fragestellung ohne Problem. Also dieses ganze Verhältnis von Übersetzungsleistung, dieses Verhältnis von das Volk gegen die Eliten.
Also wenn man sagt, man will hin zu einer, sag ich mal, wertneutraleren Perspektive auf Populismus, dann würde ich gerne auf so Unterscheidungen wie Volk und Eliten verzichten und diese Begriffe da auch gar nicht drin haben und trotzdem natürlich sagen, in einer sehr komplexen Welt, die konfliktreich ist, die von Kontingenz geprägt ist, braucht es eben schon natürlich irgendwie Übersetzungsleistung. Wir brauchen in einer Gesellschaft, die so groß ist wie unsere, eine repräsentative Demokratie. Das heißt, es wird immer gewählte Vertreter geben, die so gut sie es können, irgendwie versuchen im Idealfall, dann auch den Wünschen gerecht zu werden der Menschen, die sie gewählt haben. Und das sind ja eben Dinge, die Demokratie ausmachen in unserem Fall. Und vielleicht kann man sagen, dass Populismus, und ich hätte jetzt nicht so verstanden, dass er sagen würde, Populismus ist auch ein absolut legitimes Mittel, um politische Öffentlichkeit zu gestalten. Aber es hat vielleicht irgendwie einen Platz, weil er kann es nicht auflösen, wie du sagst, Rishi. Also er sagt, am Ende beobachten wir, es gibt Populismus und ich kann jetzt nicht sagen, wie wir das irgendwie auflösen sollen, dieses Problem.
Naja, ich finde schon, dass er einen Abschluss mit Punkt in dem Text hat, wenn er sagt, naja, es gibt halt dieses Protestwählertum oder wir nennen Leute, die Rechtspopulisten wählen, Protestwähler und dann warten wir darauf, dass die halt wieder zu Sinnen kommen und irgendwie wieder klar werden und dann werden sie schon wieder die anderen Parteien wählen. So kann man das vielleicht auch in Ungarn verstehen, ja. Oder vielleicht ist die Wahl des neuen Präsidenten auch irgendwie ein Protestwählertum. Aber das gefällt uns halt jetzt besser, weil er irgendwie demokratiefreundlicher agieren will und europafreundlicher agieren will. Und ich glaube schon, dass das einfach ein wichtiger Punkt ist, den man mit dem ganzen Text macht, der zwar nicht mehr so explizit formuliert wird, aber für mich doch klar durchscheint, dass diese Unterscheidung zwischen Volk und Eliten einfach überhaupt nicht zielführend ist. Ja, also den Wunsch, den du gerade geäußert hast, ist, glaube ich, schon der Punkt, der für mich am klarsten am Ende dieses Textes durchscheint.
Ja, dem würde ich mich anschließen. So, er lehnt eigentlich diese anfangs gegebene Definition von Populismus ab und sagt, wenn Populismus einen Platz in der politischen Landschaft haben soll, dann eben nicht verstanden als die da oben gegen das Volk.
Nein, sondern Politik ist immer irgendwie Populismus.
Ja, weil es eben immer eine Form von eben, das haben wir versucht zu erklären, auch über oder zu deutlich zu machen, jetzt in unserem System, weil es eben repräsentativ ist und deswegen wird es immer Menschen geben, die mehr Entscheidungskraft haben und dann den Menschen, die sie gewählt haben, erklären müssen, warum sie so entschieden haben. Oder denen im Vorfeld erklären müssen, warum sie gewählt werden sollten.
Nee, ich glaube halt vor allem, dass Politik immer Populismus ist, weil Politik immer aus einfachen Slogans besteht. Es ist ja vollkommen egal, ob das heißt, Probleme sind dornige Chancen oder Make America Great Again oder wir schaffen das. Politik und Wahlen funktionieren einfach grundsätzlich über leere Signifikanten.
Ja, aber du verdrehst gerade Ursache und Wirkung. Laclau, so wie ich ihn verstanden habe, wie er ihn darstellt, ist, weil Politik so strukturiert ist, so kontingent ist, wie sie ist, so auf Übersetzungsleistung angewiesen ist, kann Politik nur so funktionieren. Sie braucht das. Das ist einfach die logische Folge daraus, dass wir, sind wir auf populistische Sätze angewiesen, sind wir auf so Begriffe wie Freiheit angewiesen, damit wir irgendwie das, sozusagen den ganzen Bereich sortiert und geeint bekommen.
Nee, das ist halt einfach eine Ist-Gleich-Beziehung. Ja? Also seriöse Politik und Populismus ist das Gleiche.
Genau. Alrighty. Dann komme ich wieder zur Vernunft und wende mich dem Populismus ab und würde an dieser Stelle diese Folge beenden. Ich hoffe, ihr hattet auch alle die Freiheit, uns zuzuhören, beziehungsweise ich hoffe, ihr habt uns in Freiheit alle zugehört und entscheidet auch euch das nächste Mal in eurer Freiheit, uns wieder zuzuhören. In diesem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.